Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Unser Gesundheitssystem wird immer teurer. Das spüren wir auch an den Krankenkassenprämien, die von Jahr zu Jahr steigen. Als Ausweg aus dieser Situation sehen viele nur die Rationierung, also nicht mehr alles zu zahlen, was medizinisch möglich wäre. Aber das sei der falsche Ansatz, schreiben nun über 40 renommierte Experten aus der ganzen Welt in einem neuen Buch. Dieses Buch heißt «Bessere Ärzte, bessere Patienten, bessere Entscheidungen». Und die These darin ist, Schuld an den explodierenden Gesundheitskosten sei eine Art Gesundheitsanalphabetismus. Laien und Experten verstünden die Ergebnisse von medizinischen Studien oft schlicht nicht. Über diese provokative These hat Pascal Bieber mit Gerd Gigerenzer gesprochen, dem Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin und Mitherausgeber des Buches.
Gerd Gigerenzer und seine Kolleginnen und Kollegen haben Großes vor. Sie rufen in ihrem Buch «Bessere Ärzte, bessere Patienten, bessere Entscheidungen» nichts weniger als das Jahrhundert des Patienten aus.
Denn wir brauchen Medizin, die sich auf die alte Ethik in der Medizin besinnt, nämlich für den Patienten da zu sein. Und vieles von unserer Forschung hilft dem Patienten recht wenig.
Schuld an der momentanen Misere im Gesundheitswesen seien, so Gerd Gigerenzer, 7 Sünden der heutigen Medizin. Sie hängen alle damit zusammen, dass es in der Medizin keine Gewissheiten gibt, sondern nur Wahrscheinlichkeiten. Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand an Krebs erkrankt, die Wahrscheinlichkeit, dass ein bestimmtes Medikament eine Krankheit heilen kann, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Vorsorgeuntersuchung tatsächlich zur richtigen Diagnose führt. Aber wie man diese Wahrscheinlichkeiten interpretieren müsse, genau das bleibe oft ein Buch mit 7 Siegeln. Gerd Gigerenzer spricht von einer Art Gesundheitsanalphabetismus. Nicht nur bei Laien, sondern vor allem auch bei jenen, die es eigentlich besser wissen müssten, den Experten.
Die Kernidee besteht darin, dass wir heute ein Medizinsystem haben, wo, und das ist am wenigsten bekannt, die Mehrzahl der Ärzte die Evidenz, die sie eigentlich kennen sollten, nicht kennt. Ich habe selbst über 1000 Ärzte in der Weiterbildung trainiert und ich weiß, wovon ich spreche. Das liegt jetzt nicht an den Ärzten alleine. Das liegt auch darin, dass sie schon im Universitätsstudium sehr, sehr viele Fakten lernen, aber nicht denken mit Risiken.
Sünde Nummer 1. Viele Ärzte verstehen zu wenig von Risiken und Statistik.
Das bedeutet, dass zum Beispiel nach meiner Erfahrung 80% der Gynäkologen nicht verstehen, was ein positives Screening-Mammogramm bedeutet. Also, wenn Sie eine Frau sind und Sie kommen der Aufforderung nach, dass Frauen ab 50 regelmäßig zum Brustkrebs-Screening gehen sollten und Sie testen positiv, das heißt verdächtig, und Sie fragen Ihren Arzt, was bedeutet denn das? Habe ich jetzt mit Sicherheit Brustkrebs oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit 99%, 90, 50, weniger, sagen Sie mir es, damit ich weiß, wie ich schlafen kann. Dann kriegen Sie Antworten von Ärzten, die über den ganzen Bereich streuen. Manche denken, ja, von 10 Frauen in der Situation haben 9 Krebs. Die anderen denken, eine von 10. Und dann gibt es noch viele, die denken, nur eine von 100. Also Sie sehen an solcher Sache, wie schlecht die Ausbildung im Verstehen von Unsicherheiten ist.
Dabei gebe es eine klare Antwort auf die Frage der Patientin, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie nach einem verdächtigen Mammogramm tatsächlich Krebs habe.
Jede Frau sollte durch ihren Gynäkologen erklärt bekommen, dass Folgendes zutrifft. Von 10 Frauen, die im Screening positiv testen, hat eine Brustkrebs. 9 sind falsche Alarme. Wenn man das einer Frau erklärt, dann ist sie etwas beruhigter.
Doch wie kommt es, dass manche Ärzte die Grundlagen ihres eigenen Fachs so schlecht verstehen? Erstens, so Gerd Gigerenzer, lege die ärztliche Ausbildung an den Universitäten viel zu wenig Gewicht auf statistisches Verständnis. Zweites Problem, die ärztliche Weiterbildung. Dort, wo sich die arrivierten Ärzte das aktuellste Wissen aus der medizinischen Forschung holen sollten.
Die ärztliche Weiterbildung ist immer noch in den Händen der pharmazeutischen Industrie. Und die hat natürlich einen Interessenkonflikt, jetzt sozusagen die Ärzte stark zu machen, dass sie auch verstehen, wie sie oft hinters Licht geführt werden. Das kann auch gar nicht im Interesse sein, darum muss man die Ausbildung da rausnehmen. Hier sind auch große finanzielle Konflikte da, denn die Pharmaindustrie bezahlt das Hotel, manchmal auch nur für den Partner mit, an einem schönen Platz und so weiter.
Doch wer sonst, wenn nicht die finanzkräftige Pharmaindustrie, sollte dann die Weiterbildung der Ärzte zahlen? Dazu macht Gerd Gigerenzer keine konkreten Vorschläge. Dennoch ist seine Forderung natürlich berechtigt, denn viele Studien zeigen, dass der Sponsor einer Weiterbildung durchaus Einfluss übt darauf, welche Medikamente Ärzte später verschreiben. Aber nicht nur die Pharmaindustrie schafft Anreize für eine möglicherweise mehr einträchtige, denn effektive Medizin.
Sünde Nummer 2: Interessenskonflikte.
Die Gesundheitsversorgung ist ein gigantischer Markt. Interessenskonflikte sind bei den Milliardenbeträgen vorprogrammiert. Nun beklagt aber Gerd Gigerenzer, dass just in der Gesundheitsversorgung der Markt nicht spiele. Dass nicht bessere Qualität mehr Profit bringe, sondern unnötige, teure Behandlungen. Krankenkassen würden nicht nachgewiesenermaßen wirksame Behandlungen vergüten, nur um Kunden an sich zu binden. Ärzte und Spitäler hätten in den meisten Ländern nach wie vor Anreize, viele und umfangreiche Untersuchungen zu machen, statt der nötigen.
Wir wissen zum Beispiel aus den USA, dass sie jedes Jahr ungefähr 1 Million Kinder unnötige Computertomografien bekommen. Unnötige bedeutet, man braucht das nicht. Es wird nur gemacht, weil damit verdient man mehr Geld, als wenn man genau sich mit dem Kind befasst und Fragen stellt. Dafür kriegen die Ärzte nur wenig bezahlt, aber mit der Computertomographie, da sind einige tausend Euros drin. Also solche Interessenkonflikte sind in vielen Bereichen.
Auch an und für sich sinnvolle Vorgaben in Spitälern können zu paradoxen Resultaten führen. Beispielsweise, dass ein Chirurg eine gewisse Anzahl Operationen in einem bestimmten Bereich durchführen muss pro Jahr, damit er weiterhin als Spezialist anerkannt wird. Der Gedanke dahinter: Auch Ärzte dürfen nicht aus der Übung kommen. Das Resultat davon sei aber nicht selten, sagt Gigerenzer, dass die Operation dann vielleicht auch mal dann durchgeführt werde, wenn sie nicht unbedingt nötig wäre. Und das medizinische System sei träge. Behandlungen würden weiterhin durchgeführt, auch wenn längst nachgewiesen sei, dass sie nicht wirksam seien.
Es gibt eine wunderbare Studie, die zeigt, dass so eine typische Form von Knieoperationen null Effekt hat. Also nur den Schaden von Operationen macht, dennoch werden in Deutschland immer noch 450.000 pro Jahr gemacht. Und jede kostet einige tausend Euro. Sie können sich vorstellen, das ist so in der Größenordnung von 1 Milliarde, um die es da geht. Warum reagiert die Medizin nicht auf die wissenschaftlich-medizinischen Studien und empfehlen zumindest, ja, dass diese Knieoperationen nicht mehr gemacht werden?
Eine mögliche Antwort auf diese Frage:
Sünde Nummer 3, defensive Medizin.
Defensive Medizin ist die Praxis, dass ein Arzt nicht die beste Option dem Patienten empfiehlt, sondern eine zweite oder drittklassige, um sich selber zu schützen, falls was schief geht und der Patient klagen würde. Dadurch kommt es zustande, dass viele Ärzte ihren eigenen Familienmitgliedern ganz andere Dinge empfehlen. Und sagen wir, jetzt machen wir kein MRI und schon gar keine Computertomographie, aber dem Patienten das empfehlen würde. Denn Patienten klagen eher, wenn etwas übersehen wird. Aber nicht, wenn durch die Computertomographie 20 Jahre später sie Krebs bekommen.
Defensive Medizin führt also dazu, lieber mal zu viel zu machen, als abzuwarten. Defensive Medizin führt dazu, den Nutzen von Diagnoseinstrumenten wie der Magnetresonanztomographie, MRI, zu überschätzen und deren Nebenwirkungen zu unterschätzen. Nebenwirkungen, die sich erst viel später oder in unnötigen Behandlungen zeigen. Die Angst der Ärzte vor klagenden Patientinnen und Patienten oder deren Angehörigen ist zugegebenermaßen besonders in den USA stark ausgeprägt.
Dort hat es vor kurzem einen Gerichtsprozess gegeben, wo ein Arzt verklagt wurde, weil er dem Patienten über die Prostatakrebsfrüherkennung aufgeklärt hat, statt einfach den Test an ihm zu machen. Der Patient hatte Pech, ist an einer unheilbaren Form von Prostatakrebs gestorben und seine Angehörigen haben ihn dann verklagt.
Der Arzt hat also seinen Patienten nach bestem Wissen und Gewissen beraten und gemäß den neuesten Übersichtsstudien zum Nutzen von Prostata-Früherkennungstest informiert. Damit aber im Einzelfall einen Krebs übersehen.
Er hat mir gesagt, ich kann kein guter Arzt mehr sein. Ich muss jetzt jeden Patienten empfehlen, nachdrücklich, dass er den Test nimmt Selbst wo wir keinen nachgewiesenen Nutzen haben, wir haben keinen Nachweis, dass damit ein einziges Leben gerettet wird. Nur, dass sehr viele Menschen, Männer hier, zu Schaden kommen werden. Entweder solche, die keinen Krebs haben, unnötige Behandlung, Biopsien, massive Ängste, oder jene, die nicht progressive Krebse haben, das sind die meisten Prostatakrebse, das heißt ein Krebs, den sie nie bemerkt hätten während ihrer Lebenszeit, und die dann Operationen durchgehen müssen, wovon dann viele inkontinent für den Rest ihres Lebens sind. Und in einer solchen Situation kann man dem Patienten nicht mehr das Beste raten, sondern man ist gezwungen, sich vor dem Patienten zu schützen.
In der Schweiz ist das Problem der defensiven Medizin nicht ganz so ausgeprägt wie in den USA. Dennoch spielt es durchaus auch hier eine Rolle, sagt Gerd Gigerenzer.
Eine Untersuchung, die ich gemeinsam mit dem Hortenzentrum in Zürich durchgeführt habe, zeigt, dass dennoch etwa 40% der Ärzte, die wir untersucht haben, sagen, dass sie defensiv Medizin machen. In diesem Fall ist es so, dass nur die Hälfte der Ärzte glaubten, dass die Prostatakrebsfrüherkennung überhaupt einen Nutzen hätte, der größer wäre als der Schaden, und die andere Hälfte glaubte das nicht. Aber die große Mehrheit hat gesagt, wir empfehlen es jedem Patienten.
Welche Behandlung oder Vorsorgeuntersuchung nun nach neuester Erkenntnis die richtige ist, das ist allerdings oft umstritten, auch bei der Prostatafrüherkennung. Um Klarheit zu schaffen, braucht es viel Forschung. Aber genau hier sei eine weitere Sünde der modernen Medizin zu finden.
Sünde Nummer 4: Forschungsgelder fließen nicht dorthin, wo sie am dringendsten gebraucht würden.
Ein großer Teil der medizinischen Forschung wird direkt oder indirekt von der Pharmaindustrie finanziert, die natürlich damit Geld verdienen möchte. Das birgt die Gefahr, dass eher solche Forschung betrieben wird, die potenziell lukrativ ist, nicht aber zwingend die relevanteste für die Patienten. Rentabilität und klinische Relevanz können zwar zusammenfallen, müssen aber nicht, schreibt Gerd Gigerenzer in seinem Buch «Bessere Ärzte, bessere Patienten, bessere Entscheidungen». Beispielsweise wird sehr wenig im Bereich Patientensicherheit geforscht, obwohl gerade dort mit sehr einfachen und kostengünstigen Methoden Menschenleben gerettet werden könnten. Damit, dass man zum Beispiel bei Operationen Checklisten einführt, wie sie auch ein Linienpilot durchgehen muss, bevor er mit einem Passagierflugzeug startet. Die wenigen Studien zum Thema haben gezeigt, dass mit wenigen simplen Kontrollfragen vor und während der Operation die Überlebenswahrscheinlichkeit der Patienten stark erhöht werden kann. Doch in solche Forschung, so Gerd Gigerenzer, fließe sehr wenig Geld. Ein weiteres Problem der Forschungsfinanzierung: es werde viel Geld in die Entwicklung von sogenannten Me-Too-Medikamenten gesteckt.
Me-Too heißt, da gibt schon eines oder mehrere Medikamente, die nun, sagen wir mal, Blutdruck senken. Jetzt machen wir ein neues. Und das Spannende dabei ist, dass in den meisten Ländern die Zulassungsbehörden nicht verlangen, dass gezeigt wird, dass das neue Medikament besser ist als das alte, sondern man muss nur zeigen, dass es besser ist als Placebo. Das heißt, wir wissen in der Regel gar nicht, ob wir das, was wir jetzt haben, nun tatsächlich besser oder sogar schlechter ist als das, was da ist, nur ist es meistens teurer.
Wiederum seien es, so unterstellt wenigstens Gerd Gigerenzer, hauptsächlich Rentabilitätsüberlegungen, die zur Entwicklung solcher Medikamente führe.
Und das ist Forschung, die nicht in erster Linie dem Patienten dient. Die dient natürlich dazu, ein Patent, das ausläuft, ja, wieder ein neues Patent zu bekommen. Aber das ist nicht das Ziel von Gesundheitsversorgung. Das ist falsch verstanden. Beispiel: im Jahr 2002 hat die amerikanische FDA, die Zulassungsbehörde, 79 Medikamente zugelassen. Wie viel glauben Sie, dass davon MeToo waren? 72. Fast alle. Und diese Art von Forschung, die führt natürlich dazu, dass wir massive Gelder dort einsetzen, wo wir nicht unbedingt dem Patienten helfen.
Was es brauchen würde, sagt Gerd Gigerenzer, seien Studien, die neue Medikamente eben nicht nur mit einem Scheinmedikament, einem Placebo verglichen, sondern immer auch mit den bereits vorhandenen Medikamenten. Und Zulassungsbehörden, die entsprechend nur für jene neue Medikamente grünes Licht geben, die besser seien als die alten oder wenigstens nachgewiesenermaßen weniger Nebenwirkungen verursachten. Der Ball liege also bei nationalen Zulassungsbehörden. In der Schweiz ist das die Swissmedic. Aber auch bei jenen Institutionen, die die Forschungsgelder vergeben. Die müssten darauf pochen, dass die Wirksamkeit neuer Medikamente auf die strengstmögliche Art geprüft werde. Nicht zuletzt sind aber auch die großen und renommierten Fachzeitschriften gefragt, welche die Studien jeweils begutachten und veröffentlichen und damit ein mächtiges Steuerungsinstrument in der Hand haben. Ein Steuerungsinstrument aber, sagt Gerd Gigerenzer, das von den Herausgebern der Fachzeitschriften viel zu selten benutzt werde.
Sünde Nummer 5: intransparente und unvollständige Fachveröffentlichungen.
Ich persönlich war sehr erstaunt, festzustellen, dass schon in den besten medizinischen Zeitschriften eine Form von Irreführung der Leser, und die Leser sind dann Ärzte typischerweise, stattfindet. Wie führt man seinen Leser in die Irre, ohne zu lügen? Das ist die Frage. Eine der Techniken besteht darin, dass man den Nutzen und den Schaden einer Behandlung oder des Medikaments nicht in der gleichen Währung gibt, sondern den Nutzen in relativen Risiken und den Schaden in absoluten Risiken darstellt.
Nehmen wir zum Beispiel an, ein Medikament wirke so, dass statt zwei Personen von 100 nur noch eine Person von 100 an einer bestimmten Krebsart sterbe. Auf der anderen Seite habe dasselbe Medikament Nebenwirkungen, die das Risiko, an Herz-Kreislauf-Krankheiten zu sterben, umgekehrt von einer Person auf zwei Personen von 100 erhöhe. Eine Pattsituation also. Doch statt das so in der Fachpublikation zu schreiben, werde die gute Nachricht in relativen Risiken ausgedrückt, das heißt eine Reduktion um 50% von 2 auf 1, während die schlechte Nachricht in absoluten Zahlen formuliert werde, also dass das Risiko um 1% steige, von 1 auf 2. Falsch ist das natürlich nicht, aber die leichte Verschiebung in der Wortwahl reicht und der Leser, die Leserin ist verwirrt.
Warum macht man das? Natürlich, weil ein großer Teil der Studien finanziert ist durch die Pharmaindustrie oder weil die Forscher denken, ja, 1% sieht nicht so gut aus, ja, dann sagen wir lieber 50%. Man sollte auch hier nicht sagen, die Pharmaindustrie sollte da was ändern. Nein, das ist die Aufgabe der Herausgeber. Und das passiert im Übrigen in den Top-Journals in etwa einem von je 3 Publikationen, wo man über den Nutzen und den Schaden berichtet. Also so häufig ist das.
Dass diese Art von Irreführung sogar in den angesehensten Fachzeitschriften so häufig sei, das habe wiederum mit handfesten finanziellen Interessen zu tun. Diesmal der Verlage, die die Fachzeitschriften herausgeben, sagt Gerd Gigerenzer.
Die sind natürlich unter Druck, denn wenn ein guter Artikel über Pharmaindustrie kommt, dann verdienen die sehr viel nicht nur an der Werbung, sondern eben auch an Hunderttausende von Sonderdrucken.
Sonderdrucke, die die Pharmafirmen kaufen und den Ärzten zu Werbezwecken zukommen lassen. Diese Verzerrungen in den Fachzeitschriften sind ein umso größeres Problem, als sich viele weitere Gesundheitsinformationen auf diese Quelle stützen.
Sünde Nummer 6. Auch Broschüren und Gesundheitsseiten im Internet berichten verzerrt über medizinische Studienergebnisse.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Eine der Quellen, die in Deutschland systematisch irreführend informiert hatten in der Vergangenheit, das war die Deutsche Krebshilfe mit ihren blauen Broschüren über die verschiedensten Krebse. Da stand zum Beispiel bei Mammographie drin, dass Mammographie die Brustkrebssterblichkeit um bis zu 20% reduziert. Das klingt doch gut. Bei Frauen über 50, von 1000 Frauen, die nicht zum Screening gehen, werden ungefähr 5 in den nächsten 10 Jahren am Brustkrebs sterben. Und von 1000, die hingehen, sind es 4. Von 5 auf 4. Das ist die 1 in 1000. Das könnte man ganz klar jeder Frau erklären. Nein, es wird als 20% hingestellt. Also wieder relative Risiken, weil sie größer erscheinen.
Auch hier wieder. Falsch ist es nicht, dass das Brustkrebs-Screening, also standardisierte Untersuchungen innerhalb von Vorsorgeprogrammen in Spitälern, dass Brustkrebs-Screening die Sterblichkeit um 20% reduziert. Nur sieht das noch viel mehr aus als in der Darstellung in absoluten Zahlen. Gerd Gigerenzers Mantra, nur noch mit Häufigkeiten zu informieren, statt mit relativen Risiken, weil sowohl Experten wie Patienten das nachgewiesenermaßen besser verstehen, dieses Mantra zahlte sich aus, zumindest bei der Deutschen Krebshilfe.
Ich habe ja auch gesagt, dass die Deutsche Krebshilfe dabei ist, ihren guten Ruf zu verlieren. Darauf kam die Pressesprecherin zu mir und sie hat mich gefragt, Herr Gigerenzer, was haben Sie gegen die Deutsche Krebshilfe? Ich sagte nichts. Im Gegenteil, ich biete Ihnen an, dass wir Ihnen helfen, Ihre Broschüren umzuschreiben, sodass sie mit der medizinischen Evidenz übereinstimmen und auch transparent sind, das heißt verständlich sind. Und seit 2010 gibt es eine neue Serie von Broschüren, die die Deutsche Krebshilfe für verschiedene Krebse aufgelegt hat. Wir haben Ihnen dabei geholfen. Und das ist ein Zeichen, dass man auch etwas ändern kann und dass auch Institutionen bereit sind, sich selber zu ändern und zu sehen, dass eine der wirklichen Aufgaben ist, die Bevölkerung klar zu informieren.
Klar informieren, das tut eben leider zumeist auch das Internet nicht, wo immer mehr Patientinnen und Patienten sich zu informieren suchen.
Das Internet ist ein gutes Beispiel. Wir haben die erste europaweite Studie gemacht, was die Menschen im Internet lernen über Gesundheit. Und das war mit Schwerpunkt auf Krebsscreening und auf Herzkrankheiten. Im Schnitt, wenn man jene vergleicht, die so gut wie nie ins Internet gehen, um sich dort zu informieren, mit jenen, die sagen sehr viel, dann wissen die Ersten genauso wenig wie die Zweiten. Es gibt natürlich gute Quellen, aber die Menschen wissen das in der Regel nicht. Und dann gibt's welche, die haben Interessenkonflikte. Die möchten ihnen etwas verkaufen. Eine gute Quelle ist die sogenannte Cochrane-Kollaboration. Das ist eine internationale Gruppe von Ärzten, die die Cochrane Library, also Bibliothek machen, wo tausende von Krankheitsbildern, also Knieschmerzen, Knieoperationen, und da kriegen sie die wissenschaftliche Evidenz zusammengefasst.
Eine Quelle, die auch Journalisten besser nutzen sollten, findet Gerd Gigerenzer. Denn die letzte Sünde, auf die er im Buch «Bessere Ärzte, bessere Patienten, bessere Entscheidungen» eingeht, ist
Sünde Nummer 7. Auch die Medien berichten verzerrt über medizinische Studienergebnisse.
Gerd Gigerenzer macht ein Beispiel.
Die Journalisten berichteten in den Medien, dass Frauen, die die Pille der dritten Generation nehmen, eine um 100% erhöhte Gefahr einer Thrombose haben. Viele haben mit Schrecken reagiert und haben die Pille sofort fallen gelassen, was zu unerwünschten Schwangerschaften und Abtreibungen führte. Was hatte denn die Studie gezeigt, über die die Journalisten berichtet haben? Nun, sie zeigte, dass von je 7000, die die Pille der vorangegangenen Generation nahmen, eine Thromboembolie hatten, und von je 7000, die die Pille der neuen Generation nahmen, stieg das von 1 auf 2 in 7000. Von 1 auf 2 ist 100%. Das klingt bedrohlich. Und dann kriegt man in diesem Fall die Geschichte auf die erste Seite. Der Weg wäre ganz klar, die Journalisten dazu zu bringen, dass sie ehrlich und verständlich und nicht sensationell berichten und damit Schaden anrichten.
Die 7 Sünden der heutigen Medizin. Gerd Gigerenzer glaubt, wenn diese 7 Sünden nicht mehr begangen würden, wenn der Gesundheitsanalphabetismus mit Bildung bekämpft werde, dann wäre eine billigere und erst noch bessere medizinische Versorgung möglich.
Man denkt üblicherweise, dass die erhöhten Kosten und die ständig ansteigenden und fast explodierenden Kosten allein durch 2 Maßnahmen reduzierbar wären, nämlich höhere Beiträge durch die Bevölkerung oder Rationierung der Behandlungen. Und es gibt eine dritte Alternative, die darauf hinausläuft, nämlich wenn die Anreize wegfallen, unnötige, teure diagnostische Tests zu machen, dann kann man ein besseres Gesundheitssystem, wo man noch Zeit hat für den Patienten und auch versteht, was dem fehlt, für weniger Geld haben.
Bessere Medizin für weniger Geld, das klingt paradox. Doch Gerd Gigerenzer meint es ernst.
Ich habe Ihnen ein paar Beispiele gegeben. Wenn Sie die unnötigen Knieoperationen weglassen, sparen Sie ungefähr in Deutschland 1 Milliarde. Wenn Sie unnötige Prostatakrebs-Früherkennungsmethoden weglassen, man kann viele solche Dinge zeigen. Wenn man den Patienten deutlich macht, dass die Wirksamkeit vieler Medikamente nicht so ist, wenn ich das nehme, dann wird mein Blutdruck gesenkt, sondern wenn ich das nehme, dann vielleicht von 100 Personen hilft es 99 nichts, nur einem hilft es was. Wenn man das versteht, dann kann man sich auch überlegen, ob man das Medikament samt aller Nebenwirkungen wirklich haben möchte. Wenn wir eine Medizin bekommen, die nicht mehr daran interessiert ist, so viel wie möglich Tests zu machen und wie möglich Behandlungen, aus Interessenkonflikten, aus finanziellen Interessen, aber auch aus defensiver Medizin, aus Angst vor dem Patienten, aus möglichen Klägern, dann können wir sehr viel sparen. Und vor allen Dingen kommen wir zu einer Gesellschaft, wo wir auch ehrlicher sind.
Der Rundumschlag Gerd Gigerenzers gegen nahezu alle Akteure im Gesundheitswesen spart auch die Patientinnen und Patienten nicht aus. Auch wenn er nicht ins Lamento einstimmen mag über den uninformierten, ängstlichen, unkooperativen Patienten mit einem ungesunden Lebensstil, so nimmt Gerd Gigerenzer den Patienten doch in die Pflicht.
Man darf jetzt nicht einfach auf die Pharmaindustrie oder andere Industrien schimpfen, die nun natürlich ihre finanziellen Interessen haben. Das ist viel zu einfach. Und wir können nicht allein die Ärzte jetzt hier beschuldigen, die diese unnötigen Operationen machen, sondern wir brauchen eben auch Patienten, die Fragen stellen, die den Mut haben, Fragen zu stellen. Es gibt immer noch Menschen, wenn sie einen weißen Kittel sehen, dann fallen sie in eine Haltung von einem Kleinkind oder einem Hund, der sich ergeben auf den Rücken legt. Verzeihen Sie mir den Vergleich, aber es ist so. Wir brauchen Patienten, die wissen, wenn der Arzt ihnen sagt, jetzt nehmen Sie mal das Medikament, die sagen, ja, was sind denn Alternativen? Und was ist der Nutzen und was ist der Schaden von jedem dieser Medikamente? Erklären Sie es mir verständlich.
Was Gerd Gigerenzer und seine über 40 Kolleginnen und Kollegen im Buch »Bessere Ärzte, bessere Patienten, bessere Entscheidungen« fordern, ist eine Revolution in der Medizin. Nach der ersten Revolution im 19. Jahrhundert, die hauptsächlich mehr Hygiene und bessere Ernährung brachte, nach der zweiten Revolution im 20. Jahrhundert, die eine mächtige Gesundheitsindustrie mit professionellen Ärzten, Spitälern und produktiven Pharmaunternehmen gedeihen ließ, nun eine dritte Revolution. Nach dem sauberen Wasser und dem sauberen Spitalbett nun auch saubere Informationen. Die Forderungen sind größtenteils nicht neu, aber bei einem so kondensierten und umfassenden Manifest, wie es das Buch «Bessere Ärzte, bessere Patienten, bessere Entscheidungen» ist, darf auf eine gewisse Resonanz gehofft werden. Auch wenn die angegriffenen Akteure des Gesundheitswesens es nicht unwidersprochen bleiben lassen werden.
Sie hörten eine Kontextsendung von Pascal Bieber mit Gerd Gigerenzer, Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin. Das Buch «Bessere Ärzte, bessere Patienten, bessere Entscheidungen», mitherausgegeben von Gerd Gigerenzer, ist vorläufig nur auf Englisch erhältlich. Sie finden weitere Informationen dazu online auf drs2.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.